Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 166 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist Anne und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid, eine Woche oder so knapp eine Woche nach dem Ende der olympischen Wettbewerbe im Beckenschwimmen werfen wir einen Blick zurück auf all das, was aus deutscher Sicht in der Pariser La Défense Arena passiert ist, und es ist also ein Rückblick auf die erfolgreichsten Olympischen Spiele seit 20 Jahren. In Athen 2004 waren es, und da erinnere ich mich noch ein bisschen genauer dran, weil ich nämlich tatsächlich selber vor Ort war damals, live im Stadion im Freibad, das war ohne Decke und so, in der Sonne gebrütet in den Vorläufen und den DSV-Athletinnen und Athleten zugeschaut, damals mit einem, naja, leicht suffisanten, weil wir dachten, naja gut, so erfolgreich sind die ja gar nicht. 17 Finalteilnahmen waren damals auch tatsächlich nicht so erfolgreich. Da ging es schon einige Jahre und Jahrzehnte abwärts mit dem deutschen Schwimmsport. Und dieses Jahr sieht das Ganze etwas anders aus. Es gibt wieder 17 Finalteilnahmen, aber wir klatschen uns alle auf den Bauch und sagen, geil, es waren die erfolgreichsten Olympischen Spiele seit eben 20 Jahren, seit den Weltfestspielen in der griechischen Hauptstadt. Und das beschreibt es auch ziemlich, ziemlich gut, denn hier in Paris hat er tatsächlich Früchte getragen und hat ein Trend, seine Fortsetzung gefunden, der schon vor vielen, vielen Jahren angefangen hat. Und damit meine ich gar nicht so sehr, dass wir von den Weltmeisterschaften in Budapest 2022 reden oder 2023 Fukuoka oder 2024 in Doha, sondern sogar noch etwas weiter zurück. Und da ist es, wenn wir einen Blick werfen auf das insgesamt 24-köpfige Team vom DSV, dann ist es eine Gruppe, ich habe es letztes vor drei Wochen, glaube ich, in der Vorschau auf jeden Fall schon mal angesprochen, dass es ein sehr junges Team ist, das auch altersmäßig sehr, sehr nah beieinander liegt. Und ich finde, das merkt man an vielen Stellen, das merkt man an der Interaktion untereinander, wie viel dort vielleicht auch miteinander unternommen wird. Das ist nicht so selbstverständlich gewesen und ist nicht so an die Öffentlichkeit gekommen, wenn ich da vor allen Dingen noch an Tokio zurückdenke, die ja trotz der Corona-Spiele relativ wenig Interaktion miteinander hatten. Auch so in den Interviews wird das deutlich, wie viel dort tatsächlich untereinander auch harmoniert wird und miteinander getan wird. Das ist auch ein Trend, der schon viel länger, viel früher angefangen hat, weil nämlich bei den Junioren-Weltmeisterschaften 2017, die waren in Indianapolis, wenn ich mich nicht ganz täusche, waren aus diesem Olympiateam schon folgende Sportlerinnen und Sportler mit dabei: Julia Mozinski, Isabel Gose, Angelina Köhler, Luka Nick Armbruster, Rafael Miroslav, Joscha Salchow und Peter Vajasi. Also 7 Aktive waren damals in Indianapolis am Start, die jetzt in Paris auch auf den Startblock geklettert sind. Ich bin jetzt nicht tiefer eingestiegen in die Statistiken, aber ich finde es eine immens hohe Zahl an Aktiven, die hier 7 Jahre später auf dem allerhöchsten Level angekommen sind und dort performen. Sicherlich alle mit einer völlig unterschiedlichen Vita und mit einer unterschiedlichen Karrierelaufbahn, aber nichtsdestotrotz beachtlich, dass so viele Aktive tatsächlich durchziehen und dort oben ankommen. Und das fängt natürlich auch irgendwo mit den Grundlagen an, also noch eine Etage tiefer möglicherweise. Ja, 2017, da war eine Isabel Gose, war dort 15 Jahre alt, eine Julia Mozinski war 17 Jahre alt, eine Angie Köhler war 16 Jahre alt, Peter Vajasi 18 Jahre, also wirklich an der Anfangsstufe der Laufbahn in der offenen Klasse. Und dann nochmal ein Stückchen zurückgehen, und ich hatte es ja auch mit Melvin Imodu schon angesprochen im Interview, der unter anderem mit Joscha Salchow zusammen in einem DMS-Team schon geschwommen ist und dort zusammen im Becken unterwegs war. Und Joscha Salchow wiederum Jahrgang 99, der, glaube ich, damals auch in einer Trainingsgruppe war mit Marco Letz in Potsdam. Also eine Trainingsgruppe, nicht die allerhöchste, es war, glaube ich, sogar noch eine drunter, wo auch eine Isabel Gose mitgeschwommen ist, Melvin damals nicht, der ist erst später dann an den Stützpunkt gekommen, ein Johannes Hinze war mit Bestandteil dieser Gruppe, eine Hanna Küchler war Bestandteil dieser Gruppe, die hat sich dann irgendwann aufgelöst und Marco Letz hatte das geschafft, alle Talentierten dann auch woanders unterzubringen, ja, unter anderem meine Isabel war dann in Heidelberg, Joscha war ja auch in Heidelberg, Johannes Hinze ist auch nach Heidelberg gegangen, Hanna Küchler ist dann, glaube ich, nach Hamburg gegangen und traf dort wiederum auf eine sehr, sehr starke Gruppe. Ja, TG Sieber aus Hamburg, wo eine Julia Mozinski dabei war, ein Raphael Miroslav, eine Hanna Küchler, ein Jakob Heidmann, ein Björn Kammann, die auch alle oben angekommen sind. Und eine Isabelle, wissen wir jetzt auch, ist am Ende in Magdeburg gelandet, in einer Trainingsgruppe mit Lukas Mertens, mit Leonie Mertens, mit Florian Wellbrock, mit Nina Hold, mit Oliver Klemet. Also auch dort eine Leistungskonzentration an starken Sportlern, die eine gemeinsame Trainingsvergangenheit über Jahre hinweg haben. Ein Angelina Köhler aus dem damaligen JWM-Kader, die jetzt auf einmal in Berlin gelandet ist, über den Umweg Hannover in einer Gruppe mit Ole Braunschweig, mit Nele Schulze. Und da sieht man, wie stark oder wie wichtig eigentlich A, eine sehr, sehr gute Jugendarbeit ist. Und die Erfolge von morgen sind die starke Jugendarbeit von heute. Das illustriert dieser Olympiakader sehr, sehr gut. Und deswegen ist es so eminent wichtig, auch mal bei einer DJM oder bei einer JDM hinzugucken, okay, wo sind denn die erfolgreichen Sportler? Wo sind denn vielleicht mehrere erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler auf einen Haufen? Und da haben wir darüber gesprochen, wie das aussieht, dass da im Moment viel verteilt ist in Heidelberg, in Essen. Es sind jetzt gerade die einzigen beiden, die mir einfallen, aber da waren noch mehr dabei. In Hannover, in Magdeburg, in Leipzig. Punkt. Machen wir Schluss an der Stelle. Die sich alle kennenlernen, die auch gemeinsam über Maßnahmen gebunden werden. Und das ist etwas, was sich auch fortsetzt oder was im Jugendalter, glaube ich, echt Früchte trägt und immer wieder, auch abseits der Mikrofone mir zugetragen wurde, dass diese Europameisterschaft in Belgrad, in der offenen Klasse, wohl ein echt stimmungstechnisch auch großartiges Event gewesen sein soll. War ja die letzte Maßnahme von Alexander Kreisel zum Beispiel, der ja jetzt in die Schweiz gegangen ist und in Heidelberg weggegangen ist, der da sagte, ey, wenn in den letzten Jahren alles so geil gewesen wäre, wer weiß, ob ich dann noch da wäre. Aber das soll nur einfach darstellen und zeigen, dass da ein Stimmungswandel passiert, dass da echt einiges passiert über gemeinsame Maßnahmen, über Projekte, die gestartet werden, über Unternehmungen, die stattfinden, auch über vielleicht größere Mannschaften. Da muss man auch dann ehrlicherweise nach unten gucken an Carsten, an Hannes, an Franzi Hentke, die da so viel in die Wege geleitet haben an Zusammenarbeit, die vielleicht auch tatsächlich viel Kommunikation unter den Trainern, was sich dann auch zeigt, dass hier viel miteinander geredet wird und voneinander gelernt wird und wenig neidisch irgendwohin geschaut wird. Und da muss man, wenn wir beim Thema sind, neidisch irgendwo hinschauen, muss man vielleicht auch nochmal nach Magdeburg gucken, wo es über Jahre hinweg jetzt gelungen ist, starke Sportler und Sportlerinnen gehen zu lassen. Eine Sarah Wellbrock, Sarah Köhler zum Beispiel, ein Michael Romantschuk, eine Sharon van Roovendaal wird ihre Karriere beenden. Und das aber mit super talentierten und engagierten und fähigen, motivierten Nachwuchsathletinnen und Athleten aufzufüllen und die auch kontinuierlich zu verbessern. Ist natürlich einfacher, wenn du sagst, okay, wir haben hier welche, die haben den Weg schon beschritten und das sind keine Einmal-Talente, sondern wir schaffen das systemisch in einer größeren Gruppe wieder und wieder. Florian, Lukas, Isabel. Dann ist das ganz, ganz wichtig, auch von diesen Trainerinnen und Trainern, die dort sind, zu lernen und zu gucken, okay, wie sind denn dort die Strukturen? Warum passiert denn das überhaupt dort an dieser Stelle? Und da sind wir auch ganz viel bei Manpower angekommen, wo wir auch immer mal wieder über den Weg in die USA reden. Und das ist einfach was anderes, wenn Magdeburg hauptamtliche Nachwuchstrainer hat, Lehrertrainerstellen, gut bezahlt, die sich auf die Nachwuchsarbeit konzentrieren können, wo das alles aus einer Hand kommt, wo Trainerinnen und Trainer in ein Konzept integriert werden, selbst wenn wer ist gegangen? Eine Dagmar Hase ist gegangen, eine Carmen Braun ist gekommen, die dann dort mit all den Nachwuchstrainern, die dort sind, mit einem Stefan Döbler, gute Arbeit leisten und wo klar festgelegt ist, was möchten wir denn wann beibringen und was sind die Kriterien, die wir hier haben und das in einem großen Trainerteam auch besprechen. Und da sind wir beim Thema USA, da kam ich ja her, wo wir auch über Strukturen reden, dass Universität und Sport viel besser miteinander abgestimmt und kombiniert sind. Etwas, das man in Magdeburg nie hört. Also in Magdeburg sagst du nicht, ja, ich studiere und gehe zum Training. In Magdeburg bist du bei der Bundeswehr und gehst zum Training. Aber sich gleichzeitig auch vier, fünf Trainerinnen und Trainer um dieses College-Team kümmern. Und das sind Sachen, da können wir an allen anderen Standorten eigentlich echt noch was lernen. Also ich glaube, diese Hauptamtlichkeit, die da in Magdeburg herrscht oder auch in den US-Colleges, die haben wir noch nicht woanders in Deutschland implementieren können. Die ist aber notwendig und das ist wichtig, sich dort auszutauschen. Warum sage ich das? Weil wir auch wieder an dem Punkt sind, ein Trend, der sich andeutet, der jetzt Früchte trägt. Wir sind in der Lage geworden oder die Schwimmerinnen und Schwimmer zusammen mit ihren Trainerinnen und Trainern sind in die Lage versetzt worden und sind substanziell nachhaltig, haben sie gezeigt, dass sie zum Höhepunkt ihre Leistung abrufen können. Und nicht wie früher, dass es gerne war, wir erinnern uns noch 2016 in Rio, in Tokio war es schon nicht mehr ganz so schlimm, aber immer noch in Teilen echt krass. Da war auch der Altersdurchschnitt ein bisschen älter und gerade die Medaillenhoffnungen im höheren Sportleralter waren immer die, die nicht überzeugen konnten, die das nicht abrufen konnten, wo irgendwas im Timing nicht gestimmt, wo einfach die beste Leistung zum Wettkampfhöhepunkt nicht da war. Davon sind wir inzwischen weg. So, wir haben es gelernt oder die Aktiven und ihre Betreuer, Betreuerinnen haben es gelernt, sich auf den Höhepunkt fit vorzubereiten. Und das ist genau das, was passiert. Nicht von ungefähr schwimmt eine Isabel Gose wieder und wieder deutsche Rekorde bei den Jahreshöhepunkten. In Doha und jetzt bei den Olympischen Spielen. Das kommt nicht von ungefähr, ist kein Zufallsprodukt. Das ist, weil sie genau wissen, was sie dort tun. Auch bei anderen, auch Joscha Salcho war ja knallhart fit und damit sind wir jetzt schon ein bisschen in der Analyse drin, was denn dort im Wasser und im Becken in Paris passiert ist. Und wenn wir darüber reden, dann müssen wir natürlich mit unseren beiden Medaillengewinnern anfangen, allen voran mit Lukas Mertens, der Olympiasieger über die 400 Meter Freistil. Und das soll ihm gar nichts wegnehmen von seinem Erfolg. Man muss aber schon sagen, so irre überraschend kam der nicht. Also du musst erst mal gewinnen bei einem Wettkampf. Du musst der Beste von allen sein. Das ist wahnsinnig schwierig, egal in welchen Lebensbereich wir gucken. Der Beste von allen zu sein, etwas besser zu können als alle anderen, das schafft nur einer, wie der Name schon sagt. Es gibt nur einen, egal wie groß du die Gruppe wählst. Und Lukas war jetzt dieser eine und das hat sich angedeutet über die letzten drei Weltmeisterschaften. Es ist das Ziel und das Ergebnis eines langen, akribischen Planes, das hier seine Vollendung gefunden hat. Und über die 400 Meter Freistil bei seinem Olympiasieg war er auch schlicht und ergreifend an der Reihe. Wer drei Medaillen gewinnt bei den letzten drei Weltmeisterschaften, Silber, Bronze, Bronze, glaube ich, war es. Der ist jetzt irgendwann mal mit Gold dran und der hat seine Taktik gefunden über die letzten Höhepunkte, die ihn dazu befähigen, hier jetzt als Sieger aus dem Becken zu steigen. Und das, die Taktik ist einfach von vorne weg zu ballern. Punkt. Das ist das, was er in Berlin gezeigt hat. Das ist das, was er im Vorlauf gezeigt hat über die 400 Meter Freistil. Da hat er einfach die ersten 100 Meter voll weggeschwommen. Ich glaube, mit Winnington nebendran war das und dann haben sie beide rausgenommen, sind das Ding zu Ende gecruised. Badums. So, da war mir persönlich am Bildschirm schon völlig klar, alles klar, das ist die Taktik fürs Finale und die wird gewinnen. Wenn du so souverän und so überlegen durch den Vorlauf gehst, dann musst du mit dem Sieg eigentlich herausgehen. Und so reichte das auch hinten raus. Jetzt kann man natürlich sagen, boah, hätte aber auch nicht 10 Meter länger sein dürfen. Nee, hätte es nicht. Weil ich glaube, wenn du als Lukas Mertens dich mit diesem Traum rumschlägst, und den hat er gehabt, spätestens seit letztes Jahr, seit der Weltmeisterschaft letztes Jahr 2023 in Fukuoka, da hat er diesen Traum gehabt und hat jetzt hier einen Plan ausgeworfen im Training, sich erarbeitet über Tests, über Serien, über Auswertungen, zusammen mit Bernd und allen, die da beteiligt sind, wie sie das umsetzen wollen. Es ist das erste Mal, dass er so diese 400 Meter Freistil schwimmt. Der war sonst immer derjenige, der im Feld mitgezogen hat und dann reagiert hat, hinten raus, auf den letzten 60 Metern, auf den letzten 50 Metern und dann dem ausgeliefert war, was ein Woo Min Kim auf der Randbahn macht und so weiter und so fort. All diese irren, geilen, unterhaltsamen Rennen, die aber nie mit einer Goldmedaille geendet haben. Und jetzt ist das erste Mal, dass er wirklich so schwimmt und zwar von vorne weg all out. Das hat er vielleicht 2022 schon mal gemacht mit Winnington, da war Winnington hinten raus aber deutlich stärker. Damals vielleicht dann auch Muffensausen vor der eigenen Courage, das Ding durchzuziehen. So wie jetzt hier vielleicht die letzten 20 Meter. Wenn du mit einer Länge führst auf den letzten 20 Metern, dann merkst du schon und denkst dir möglicherweise schon, boah, Alter, das könnte reichen, das könnte reichen, das könnte reichen. Das sind keine tiefgreifenden philosophischen Gedanken eines Immanuel Kant oder so, aber du weißt, ich könnte jetzt hier mit dem Olympiasieg rausgehen. Und dann ist es schon schwer, nicht zu verkrampfen. Ich glaube, das ist das, was hier passiert ist. Er hat ein bisschen zugemacht an der Stelle. Völlig egal. Seine Hand war als erster an der Wand und wir haben einen Olympiasieger. Überhaupt mal wieder nach den 10 Kilometer von Flo vor 3 Jahren im Freiwasser, im Becken, das erste Mal seit 2008 und bei den Männern, glaube ich, seit 88 oder so, wenn ich das jetzt richtig im Hirn noch rekapituliere. Völlig abgefahren. Völlig zu Recht und keine Eintagsfliege. Lukas Mertens, Jahrgang 2001, 23 Jahre alt, krönt sich jetzt hier zum Olympiasieger und hat noch mindestens 4 Jahre vor sich, die er jetzt mit dem Selbstbewusstsein und mit dem Vertrauen in seine Arbeit tun kann, wo auch immer das hinführt. Denn ich behaupte mal ganz steif und fest, und wir werden das nie wissen, aber ohne die Krankheiten und die Pausen in dieser Saison wären diese Olympischen Spiele so nicht möglich gewesen. Das ist etwas, was ich tatsächlich relativ häufig mal sehe oder immer wieder registriere, dass es genügend Sportler gibt, die sagen, boah, ich war so viel krank, ich war viel verletzt, ich bin eigentlich keine gute Saison geschwommen. Ja, aber du hast die 8 Jahre davor, hast du einfach alles Menschenmögliche im Becken getan, um schneller und besser zu werden. Und jetzt hat dein Körper mal eine Saison lang Zeit, sich völlig zu erholen und zu regenerieren durch Krankheiten, blablabla. Du bist so fit wie jetzt, wirst du nie wieder sein. Jetzt hoffen wir das nicht, dass Lukas noch tatsächlich irgendwann mal Weltrekord schwimmt, aber ich halte das gar nicht so für nachteilig, gerade über dann die 200 Freistil, 200 Rücken, 400 Freistil, andere Frucht vielleicht nochmal. Ende vom Lied, über diese 400 Freistil hat einfach alles gestimmt, von vorne bis hinten. Der Saisonaufbau, die Vorbereitung, die Taktik, die Fitness, das war alles on point und dann wirst du Olympiasieger. Punkt. Herzlichen Glückwunsch, Grund zu feiern, Shampoos aufmachen und irgendwo wild mal die Sau rauslassen. Direkt am nächsten Morgen dann aber schon die 200 Meter Freistil und wenn man so will, eigentlich der einzige Makel, der hier in seiner olympischen Vita dieses Jahr steht, weil auch Bernd Berghahn hinten raus sagte, naja, oh, paraphrasiere mal, er hat ihm so ein bisschen Kopflosigkeit vorgeworfen, denn direkt auch da wieder von vorne Attacke zu schwimmen, war am dritten Tag der Wettkämpfe im Finale vielleicht nicht die klügste Entscheidung, weil das Tempo auch, glaube ich, dann tatsächlich ein Stückchen zu hoch war. Eine Sekunde langsamer oder eine Dreiviertelsekunde langsamer, die ersten 100 wären klüger gewesen, dann hätte das Lukas, glaube ich, deutlich besser hinten rausgestanden und wäre hier vielleicht sogar mit 2 Medaillen rausgegangen. Aber es war so richtig böse sein, kann man an der Stelle sowieso nicht mehr. Also mit der Goldmedaille um den Hals schwebst du raus aus diesem Becken, aus diesen Wettbewerben. Es war der dritte Wettkampftag des 200-Freistil-Finale, der fünfte Start inklusive des Olympiasieges und allem, was dazugehört. Und dazu gehört nicht nur, dass du eine Siegerehrung hast hinten raus, sondern dann gehst du noch zur Dopingkontrolle, dann machst du hier noch Händeschütteln, dann hast du hier da noch vielleicht eine Pressekonferenz. Ich weiß nicht mehr genau, was die Zeit war, aber die waren irgendwann um 1 rum oder so. Also nach Mitternacht, nach den 400-Freistil im Olympischen Dorf. Am nächsten Morgen um 11 stand er für die 200-Kraul schon wieder auf dem Startblock. Da war nicht viel Zeit. Also da gab es noch was zu essen und auch das, glaube ich, war sehr, sehr gut, zumindest beim Blick hinter die Kulissen, clever organisiert, dass es dort dann Nudeln und Reis gab für direkt nach den Wettkämpfen, dass du nicht bis 0:30 Uhr warten musst, bis du wieder was zu essen kriegst im Olympischen Dorf, wo das Essen sowieso nicht so dolle gewesen sein soll. Nun ja, die 200 Meter Freistil beendet er, glaube ich, am Ende des Tages auf dem 5. Platz, wenn ich das richtig im Hirn habe. Also jetzt auch jammern auf wirklich wahnsinnig, wahnsinnig hohem Niveau. Zumal man auch sagen muss, an den ersten Wettkampftagen hatten alle noch Probleme. Ich hatte das Gefühl, hinten raus wurden die Wettkämpfe dann schon deutlich schneller und besser. Es folgt der letzte Einzelstart, die 200 Meter Rücken, eine steile Lernkurve seit Doha. Dort ist er in Anführungsstrichen nur ins Halbfinale gekommen mit einer absolut hanebüchenen Anfängertaktik. Schnell vorne weg und dann hoffen, dass die Beine irgendwie überleben. Jeder, der schon mal 200 Rücken geschwommen ist, weiß genau, die Beine überleben das nicht. Das tun sie einfach nicht. Und jetzt gelingt ihm aber genau das, was es früher schon mal gab aus den Lambertschen Zeiten, und das traut man sich ja kaum zu sagen, weil man da an FISO-Olympiaden von 2016 erinnert wird. Beefy, Bestzeit im Finale. Und genau das hat Lukas gemacht über die 200 Meter Rücken. Da kann man jetzt titulieren, wie die Tagesschau oder Sportschau oder wer auch immer, ist nur Achter geworden. Alter, ist Bestzeit geschwommen im Finale nach all diesen Rennen, die er hatte, 4x200 Kraulstaffel, was weiß ich, war sein 10. Start, glaube ich, wenn ich das noch richtig jetzt, genau, war sein 10. Start. Ey, come on, so, ey, 200 Meter Rücken, fast deutschen Rekord geknackt, im Super, herausragender Wettkampf. Ähnlich herausragend, wie den eigentlich auch Isabel Gose hatte. Die ja vor anderthalb, 2 Jahren sich für die 1500 Freistil und gegen die 200 Freistil entschieden hat, sicherlich auch ein Wechsel taktischer Natur. Über die 200 Meter, und das muss man einfach festhalten, ist das Feld in der Weltspitze so weit weg. Boah, da müssen andere Sachen her. Also das sehe ich auch nicht bei Isa. So, also ist eine herausragende 200 Freistil-Schwimmerin auf europäischem Niveau. Für die Weltspitze reicht es nicht mit einer Shibanhoy, nicht mit einer O'Callaghan, nicht mit einer Titmus, nicht mit einer wer auch immer noch die 200 Graue schwimmt, auch völlig egal. Eine Summer McIntosh könnte das bestimmt auch und so weiter und so fort. Also da ist ja eine mittlere 56 schon fast nicht mehr ausreichend, um ins Finale zu kommen. Und Isa ist halt eine von denen, die mit einer hohen Frequenz anfängt und das aber auch durchschwimmt bis zum Ende und hinten raus nochmal draufpacken kann. Und das ist genau das, was ihr jetzt die Bronzemedaille über die 1500 Graue gebracht hat. Auch hier über Jahre hinweg gelernt, in Wettkämpfen gearbeitet, probiert, probiert, probiert. Und der Stachel von den Weltmeisterschaften saß, glaube ich, richtig, richtig tief von dieser Goldmedaille. Da gibt es ein sehr, sehr illustrierendes Interview, ich glaube, auf dem Kanal vom Deutschen Schwimmverband ist das, nach dieser Silbermedaille über die 1500 Meter, wo sie innerhalb dieser, weiß gar nicht, wie lange sie dort erzählt, über die Silbermedaille, Minute oder so, durchlebt sie ein Tal der Emotionen. Das ist herausragend mal zu sehen, wie da so alles nochmal rekapituliert wird über, ja, Silber ist ja ganz toll und überhaupt, und dann fällt ihr auf, wie knapp sie eigentlich Gold verpasst hat, dann wird das Ganze sehr, sehr traurig, dann am Ende strahlt sie aber doch wieder, und es war abzusehen, dass es jetzt hier über die 1500 Graul A Richtung deutscher Rekord wird gehen müssen und B wieder ein Duell gegen Simona Quadarella auf dem Plan steht. Und das war am Ende auch eines in meinen Augen der spannendsten Rennen dieser olympischen Beckenwettbewerbe. Isabel Gose gegen Simona Quadarella. Dass Ledecky vorneweg schwimmt, war klar. Dass die Französin Kipishnikova sich so souverän Silber sichert, kam schon überraschend, aber war jetzt nach 900 Metern auch, war die weg. So, da war klar, das passiert nicht mehr. Also lief es wieder darauf hinaus, Italien gegen Deutschland, Trikolore gegen Schwarz-Rot-Gold. Und ja, da hat sich Quadarella vermutlich zu sicher gefühlt von diesem WM-Titel, und hat wieder damit gerechnet, ja, okay, wir arbeiten uns so hin auf die letzten 60 Meter und dann zünde ich den Turbo und dann schwimme ich Isa wieder in Grund und Boden. Und da war ein riesen Lerneffekt da, weil nämlich Isa direkt nach der vorletzten Wende, also auf den letzten 100 Metern, das Tempo direkt verschärft hat. Aus der Wende raus war sie, jetzt müsste ich lügen, weiß ich gar nicht mehr so ganz genau. Ich glaube, es war zwiegespalten. Mal war sie ganz gut und mal war die Wende nicht so dolle. Aber da kam sie mit einem Tempo raus, das Quadarella irre überrascht hat, hat relativ schnell ein bisschen Meter zwischen sich und ihre Konkurrentin gebracht und hat das dann ins Ziel geschwommen. Also da sah man dann auch, wie aus Quadarella einfach jede Kraft wich, wie sie echt überrumpelt war von dieser Attacke, von dieser Taktik, die hier angewandt wurde. Und das ist dann das Schöne auf den Langstrecken, dass man tatsächlich über so Taktik auch sprechen kann. Naja, und dann wurde es am Ende der deutsche Rekord, zur Überraschung des Kommentatoren-Duos. Hörer dieses kleinen Hörspiels waren da nicht so überrascht. Und die Bronzemedaille. Und damit tritt sie in die Fußstapfen von Sarah Köhler, die vor 3 Jahren in Tokio tatsächlich genau das Gleiche gemacht hat. Deutschen Rekordschwimmen, Bronzemedaille gewinnen. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. War zusammen mit Leonie Mertens, waren Isa und Leonie die beiden Jüngsten in diesem Achterfinalfeld. Das muss man sich nochmal vor Augen führen. Man muss halt bei Isa, die ist 22 Jahre alt und seit so vielen Jahren schon auf der Weltbühne, europäischen Bühne vorne dabei in der Spitze, dass man denken möchte, ja, die ist doch 27, 28, schon so ein dominanter Name und überhaupt nicht wegzudenken aus irgendwelchen Langstreckenfinals, dass es wohl verdient ist, hier die Bronzemedaille mit nach Hause zu nehmen, mit zurück nach Magdeburg. Am ersten Wettkampftag standen die 400 Freistil auf dem Plan. Ja, auch hier gelang ihr das Gleiche wie bei der WM in Fukuoka. Sie war die einzige Europäerin im Finale. Auch das muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Das sind mit Li Bingji die Chinesin, mit Ledecky, mit McIntosh, mit Titmus, Die Creme de la Creme und Isabel Gose als einzige Europäerin mit dabei. Ich glaube, Li Bingji hat es gar nicht ins Finale geschafft. Egal. So, unterstreicht ihre Ausnahmestellung auf diesem kleinen Kontinent. Wird am Ende Fünfter, schwimmt wieder deutschen Rekord. Ey, was mehr kannst du eigentlich erwarten und erfragen hier an dieser Stelle? Es folgen die 800 Meter Freistil zum Abschluss, Platz 5 in einem beherzten Rennen, knapp über Bestzeit. In meinen Augen nach der emotional vielleicht ein bisschen der Akku leer, ohne ihr das jetzt vorwerfen zu wollen. Kommen wir gleich nochmal drauf, wie ich zu dieser Schlussfolgerung möglicherweise komme. Auch bei ihr gilt das Gleiche wie bei Lukas. Es ist ein lange angelegter Plan, der stetig nach oben führt. Das muss man auch nochmal klar sagen. Wir reden hier über Weltspitze und es ist trotzdem möglich und wird geschafft, in dieser Trainingsgruppe in Magdeburg mit all dem Betreuerstab drumherum, mit Bernd Berghahn federführend, mit Norbert Warnatsch, der wie damals schon bei Britta Steffen und bei Franzi van Almsick an diesen Medaillen beteiligt war. Und das ist eminent wichtig, dass dieses Wissen hier weitergegeben wird und dass davon viele profitieren, die mit waren, Marc Jasundara, Stefan Wittki, die dort als Trainer mit vor Ort waren, dass die das aufsaugen und lernen, lernen, lernen. Das ist ein elitärer Kreis, wo man tatsächlich immer von den Besten nur lernen kann, weil das steht in keinem Lehrbuch mehr, was da gemacht wird. Und da geht es weiterhin Stück für Stück vorwärts. Das ist unerreicht. Also das ist etwas, eine völlig neue Qualität, die hier in den letzten Jahren in den Vordergrund getreten ist. Und da gibt es auch wirklich wenig Negatives bis gar nichts eigentlich zu sagen. Ich habe zwei Kritikpunkte oder einen Kritikpunkt habe ich schon geäußert. Ein zweiter wird noch kommen. Das waren die beiden Aushängeschilder, die beiden, die sich nochmal feiern lassen durfte vor dem Eiffelturm bei von World Aquatics, glaube ich, organisiert bei einem Event für alle Medaillengewinner, die hier ihren Moment zelebrieren und den sie immer vor sich hertragen sollten. Und wann immer ihr einen der beiden seht oder auch andere noch, die wir hier nennen, Gratulation. Es gibt nichts anderes als Gratulationen auszusprechen, weil es wirklich so toll ist. Punkt. Aber hinter diesen beiden Galionsfiguren hört der Erfolg nicht auf. Und doch das ist neu. Das ist eine neue Qualität. Wir hängen uns nicht an Florian Wellbrock auf und an Sarah Köhler, die Medaillen gewonnen haben und herausragende Wettkämpfe geschwommen sind. Und dahinter, reden wir mal lieber nicht drüber. Oder einer Britta Steffen, die mit zweimal Gold nach Hause fährt. Und dahinter war es aber richtig zappenduster 2008 in Peking. Sondern dahinter passiert auch einiges. Und zwei, die den Wettkampf ihres Lebens hier auch absolviert haben, sind Joscha Salcho und Luka Nik Armbruster. Joscha sicher nicht doch der etwas prominentere, vier Starts, vier Finals, der im Vorfeld gesagt hat, ey, ich will jede Staffel ins Finale bringen, damit hat er Wort gehalten und das war nicht abzusehen. Also die Lagenstaffel hat sie als Achte reingezittert, die 400 Freistilstaffel hat sie als Achte reingezittert. Das war nicht alleine sein Verdienst, deswegen taucht Luka hier noch mit auf. Aber dieses Selbstverständnis, dieses Selbstbewusstsein an den Tag zu legen, das ist schon beeindruckend und das Ganze auch in Taten umzumünzen. Plus 100 Meter Freistil-Finale, dort mit deutschem Rekord auf Platz 5 zu schwimmen, ist auch eine Leistung, da hätte ich kein Geld drauf gewettet. Also wirklich nicht, da hätte ich keine Münze drauf gewettet. Und ich habe mir mal die 100 Freistil-Zeiten rausgeschrieben. Das geht los mit der 4x100 Freistil-Staffel, dann kommen die drei Zeiten aus den 100 Freistil Vorlauf, Halbfinale, Finale und dann kommen die beiden 100 Freistilzeiten in der Lagenstaffel. Und das ist beeindruckend. Und zwar folgendes. Joscha fängt an mit einer 48,6, schwimmt eine 48,3, 100 Freistil Vorlauf 48,2, 47,9, 47,8 im Finale, Lagenstaffel 47,9 im Vorlauf, 47,7 im Finale. Er wird von Rennen zu Rennen, über alle sieben Starts wird er schneller. Von einer 48,6 auf eine 47,7. Von Mal zu Mal, dass er das Chlorwasser berührt, wird er schneller. Das weiß ich nicht. Es erklärt sich mir nicht. Das habe ich noch nie gesehen. Vor allen Dingen reden wir hier über Starts am allerersten Wettkampftag und am neunten Wettkampftag. Wir reden darüber, dass hier eine Wettkampfleistung, eine Wettkampfspannung über 9 Tage aufrechterhalten wird. Und da gab es einige andere, die da echt Probleme mit hatten, die da hinten raus nicht mehr so gut waren. Aber hier wirklich von Mal zu Mal irgendwie noch schneller zu werden und draufzulegen, 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 das ist echt cool und das macht mega Spaß zuzugucken. Es folgt die 200 Freistil-Staffel, es war eh ein taffer Tag, 100 Kraul-Vorlauf, Staffelvorlauf 100 Kraul Halbfinale, 4x 200 Kraul Finale und dann nächsten Tag 100 Kraul Finale. Da muss man sagen, im Vorlaufen 1,46,2, das ist 1,5 Sekunden unter seiner Bestzeit aus Berlin Mitte April, also gar nicht so lange her, aber auch hier wieder auf den Punkt fit, on point. Schwimmen sie die Staffel als Fünfte ins Finale, dass er im Finale eine 48,7 schwimmt. Das können wir unter den Teppich kehren, weil nämlich illustriert die Abstände. Ja, die Staffel wird im Finale Achter. Mit den 2,5 Sekunden, die Joscha hier langsamer war, werden sie von Platz 8 auf Platz 6 nach vorne geschwommen. Nice to have, spielt aber ehrlicherweise nicht die ganz große Rolle. Alle vier, die da waren, auch ein Timo Sorgius, für den unfassbar wichtig, diese Erfahrungen zu sammeln, standen in diesem Olympiafinale. Und das ist das. Jetzt geiferst du danach. Das möchtest du das nächste Mal wieder haben. Das ist das beste Event aller Zeiten. Das Meeting von Joscha, kurz zusammengefasst, war einfach überragend. Auf den Punkt topfit vom ersten bis zum letzten Tag. Der zweite, Luca Armbruster, 100 Freistilstaffel, Bestzeit 49,0. Hier in der Staffel eine 48,3 und eine 48,4 geschwommen im Vorlauf im Finale. In der Lagenstaffel am letzten Wettkampftag, 100 Delfin Bestzeit, ist eine 51,7, schwimmt in dieser Lagenstaffel im Vorlauf eine 51,0, im Finale eine 50,9. Das sind zweimal Zeiten, die unter dem deutschen Rekord von Steffen Deibler aus 2012 liegen. Diese Steigerung von 7 Zehnteln, beziehungsweise von 7 Zehnteln über beide Strecken, kommst du nicht nur durch Staffelwechselzeiten erklärt. Da ist auch körperlich echt was passiert und beeindruckend, haben auch nicht viele hingekriegt, aber beeindruckend für mich in dieser Staffel, als es drauf ankam, nicht zu verkrampfen, nicht zuzumachen, sondern wirklich das Beste abzurufen. Und für mich da auch sinnbildlich das Interview, das wir am dritten Wettkampftag hatten, wirkt mega entspannt und mit sich selbst im Reinen. Das war schon wirklich so, ey, ich bin hier, ich habe es geschafft, ich habe meinen Platz auch sicher in der Kraulstaffel, ich habe gezeigt, dass ich da auch hingehöre. Martin Wrede ist eine 48,7 geschwommen, der hängt da durchaus im Nacken. So, da musst du jetzt erstmal liefern und sagen, na, bin schon zurecht hier jetzt bei Olympia und nicht der Hannoveraner. Und auch über die 100 Meter Delfin zu sagen, ja, nominiert ihr doch KG Winkler, lasst den schwimmen, lasst den scheitern im 100 Delfin Vorlauf. Ich mache hier mein Ding und ich bin topfit und ich liefere hier ab auf den Punkt. Das ist schon gutes Selbstvertrauen, so, das ist schon schwer in Ordnung. Jetzt stellt sich allerdings für Joscha und für Luca jeweils eine Frage und die heißt, wohin geht's eigentlich nächstes Jahr? Beide werden prinzipiell in Heidelberg beheimatet, sowohl studiumstechnisch als auch sporttrainingstechnisch. Jetzt ist in Heidelberg aber die Trainerfrage immer noch ungeklärt und das ist nun ja maximal unbefriedigend für Sportler, die jetzt hier den nächsten Olympiazyklus in Angriff nehmen wollen und gerade in der Blüte ihrer Laufbahn sind. Da dürfen wir gespannt sein, ob sich da im Sommer vielleicht ein bisschen was tut, wohin auch immer. So wahnsinnig viele Optionen gibt's ja eigentlich nicht, wenn wir ehrlich sind. Ebenfalls das Meeting ihres Lebens, aber nicht mit so vielen Starts, hatte Nele Schulze, die in der 4x200 Freistilstaffel zum Einsatz kam. Ist einmal geschwommen, nämlich im Vorlauf, und das war dann auch super emotional. So war das Interview danach zu hören, wo ja echt nochmal die Tränen kamen. Was für eine geile Atmosphäre das eigentlich dort gewesen sein muss. Sprang als Schlussschwimmerin rein, nach Isa Gose, nach Nicole Meyer, nach Julia Mozinski, was in Einklang ist mit der Staffeltaktik, die der DSV hier gefahren hat, die ich wahnsinnig smart finde, nämlich mit den Schnellsten vorne weg und mit den alten Traditionen zu brechen, sondern erstmal dafür zu sorgen, ey, lass uns vorne mitschwimmen, dann haben wir nicht gleich schwere Wasser an zweiter oder dritter Stelle vor uns, neben uns, wie auch immer, sondern wir attackieren von vorne weg und dann gucken wir mal in unseren schwächeren Sportlern, wie die das Tempo mitgehen können. Das kann ein bisschen nach hinten losgehen, war jetzt bei den Männern vielleicht der Fall. Das kann aber auch sehr, sehr gut klappen, wie man in der 4x100 Kraulstaffel gesehen hat. Naja, Nele war jetzt hier, weil nominell die langsamste, ans Ende gesetzt als Schlussschwimmerin und hatte dort quasi eine Mission Impossible vor sich, nämlich den Rückstand so weit wie möglich auf die vor ihr Schwimmenden zu verkürzen. Und sie hielt diesem Druck stand. 1,58,54 heißt, dass sie als einzige in diesem Quartett ihre Bestform abrufen konnte. Blieb 400stel unter ihrer Bestzeit. Weiß, da ist ein Staffelwechsel dabei, bliblablub, also eigentlich eine halbe Sekunde über Bestzeit. Aber damit war sie die schnellste in diesem Quartett, die dort unterwegs gewesen ist und wird mega glücklich und mega happy wieder nach Hause geflogen sein, jetzt zurück nach Berlin oder dann nach Flensburg, nach Dänemark, nach Haderslev. Weiter. Und das fasst dann auch diese Staffel hier eigentlich zusammen, die in meinen Augen wirklich die einzig negative Überraschung dieser Spiele gewesen ist. Denn bei allem Respekt für Nele und der Leistung, die sie gebracht hat, sie war die schnellste im Quartett und das darf eigentlich nicht sein. Julia und Nicole waren 2,5 bzw. 1,5 Sekunden langsamer als ihre Bestzeit. Isa war 2 Sekunden langsamer als ihre Bestzeit. Das macht in der Summe für die drei kumuliert 6 Sekunden langsamer als das, was theoretisch möglich gewesen wäre. Jetzt kann man Isa durchaus zugute halten, das war ein Tag nach ihrer 1500 Kraul Bronzemedaille, wo mit Sicherheit emotional irre viel von ihr abgefallen ist, mehr als bei Lukas. Oder sie geht einfach anders damit um, alles fein, so das ist okay. Wirklich gar kein, also möchte ich jetzt echt keinen Vorwurf aufmachen, weil das super unfair und super ungerecht wäre. Weil es nicht daran gelegen hat. Es hat nicht nur daran gelegen, sondern es waren hier drei Schwimmerinnen, die tragischerweise in diesem Vorlauf nicht in der Lage waren, ihre Bestleistung abzurufen. Mit Addition der 4 Bestzeiten wäre die Staffel unter 7 Minuten 50 geschwommen. Das wäre aus den Vorläufen Platz 2 und im Finale Platz 6 gewesen. Zur Qualifikation überhaupt fürs Finale auf Platz 8, sie sind, glaube ich, Zehnter geworden, fehlten 1,2 Sekunden. Da kann man sich jetzt wirklich aussuchen, ja, das sind 3 Zehntel für jede der 4 Sportlerinnen. Das ist echt nicht viel. So, da hat nicht viel gefehlt. Die waren für mich ganz sicherer Finalkandidat. Das hat hier nicht gereicht. Und das ist okay. Es ist ein erster Wettkampf. Das Lernen gehört damit dazu. Trotzdem schmerzt das und alle 4 mit Sicherheit viel, viel mehr als uns und mich hier draußen am Fernsehschirm. Das ist auch klar. So, die werden alle nicht happy damit gewesen sein und damit rausgegangen sein. Aber das ist nun mal so gewesen. Und naja gut, Nicole Meyer ist in Belgrad eine 1,57 geschwommen, Julia ist in Berlin eine 1,57 geschwommen, Isa kann eine 1,56 schwimmen, vielleicht nicht nach den 400 und 1500 Freistil. Alles fein, Julia war generell mit ihrer Zeit, die sie hier in der Staffel geschwommen ist, in dem Bereich, den sie auch im 200 Freistil Einzelstart hatte. Für Nicole war es das erste Mal Olympische Spiele, da kann man schon mal beeindruckt sein und nicht on point fit sein. Zumal das für Nicole, glaube ich, auch echt eine dolle Reise war, aus den sich überhaupt für Olympia zu qualifizieren, aus den USA einzufliegen, dann hier auf einmal ein Camp mitzumachen, nach Belgrad mitzufliegen, dann vorbereitet, bla, alles neu. Hat nicht gereicht, finde ich ein bisschen schade für diese Staffel, aber Nele war da an der Stelle als Schlussschwimmerin echt ein absoluter Lichtblick und wird mit richtig viel Motivation in die nächste Saison reingehen. Und damit möchte ich auch eigentlich wieder zu den positiven Dingen kommen, denn davon gab es richtig, richtig viele bei dieser Olympiade. Ein Trio insgesamt bestätigt nämlich die Vorleistungen, die zu dieser Teilnahme an den Olympischen Spielen und auch bei den Weltmeisterschaften geführt haben. Das war bis dato nicht selbstverständlich. Und das spricht viel für das Selbstvertrauen und für die Entwicklung, die das deutsche Schwimmen genommen hat. Ich hätte da eine mittlere zweistellige Summe drauf gewettet, dass es für die drei gleichfolgenden Athletinnen und Athleten genau so ausgeht, wie es jetzt ausgegangen ist. Und die Rede ist von Angelina Köhler, Melvin Imhudu und Lukas Mazerat. Und für mich hatte Angie aus diesem Trio wirklich die mit Abstand schwersten Wettbewerbe vor sich, weil es ging los am Samstag mit dem ersten Start im Becken, mit dem ersten Lauf und ich glaube 4 waren es insgesamt nur über die 100 Meter Delfin und da war Angie direkt gefordert mit einer Bürde der Weltmeisterin, mit einer Bürde, die sie überall als Medaillenkandidaten tituliert hat. Den Titel hätte ich ihr echt nicht gegeben, weil dafür war in meinen Augen die Konkurrenz zu stark und zu groß mit einer Maggie McNeil, mit einer Emma McKean, mit einer Tori Husk, mit einer Gretchen Walsh, mit einer Yufei Shang und dann ist Angie schon die sechste, die ich hier aufzähle und die beiden Amerikanerinnen eigentlich vorweg, war auch klar. Das heißt, es bleiben noch 4 übrig, die sich um eine Medaille prügeln. Da, boah, schwierig. Ist sie mit dabei, aber war mir zu viel Druck, ehrlich gesagt. Schwimmt aber in 56,90 ganz solide durch diese Vorläufe und das war für mich das erste richtig gute Zeichen, dass dieser Start auch so gut geklappt hat, fand ich sehr, sehr wichtig. Zieht dann weiter ins Finale ein und da ging es dann eigentlich nur noch darum, Spaß zu haben. Also ins Finale besten 8 am ersten Wettkampftag Vorlauf Halbfinale zu meistern, dann dazu zu gehören, eine Nacht zu schlafen und zu wissen, nach diesen 100 Delfin Finale habe ich erstmal eine ganze Weile Pause. Ich glaube, waren 5 Tage oder so, bis die Mixstaffel kam, vielleicht sogar 6. Da kann erstmal ganz viel Druck abfallen und dann kann ich neu aufbauen. Und ich weiß nicht, wie viel Spaß Andi jetzt tatsächlich im Vorfeld dieses Finals hatte. Es sah alles von außen danach aus. Nach dem Anschlag war der auf jeden Fall verflogen. Denn 56,42 sind eine gute Zeit, richtig gute Zeit, ist aber zu Recht enttäuscht, denn sie wird Vierte mit dieser Zeit, 2 Zehntel hinter der gedopten Chinesin Yufei Zhang. Und ich finde, das muss man so deutlich sagen. Sie war in diesem Pool mit dabei von gedopten Sportlerinnen, die nicht gesperrt worden sind. Yufei Zhang hat hier insgesamt 6 Medaillen gewonnen bei diesen Olympischen Spielen. Spielen. Das ist für mich skandalös viel und es würde mich nicht wundern, wenn da im Nachklapp irgendwann Angie nochmal mit dieser Bronzemedaille belohnt und ausgezeichnet wird, was ihr diesen Moment, den sie hier verpasst hat, aber niemals wiedergeben kann. Deswegen kann der Blick nur nach vorne gehen. Sie hat auf mehreren allergrößten Bühnen inzwischen gezeigt, dass sie vorne mitschwimmen kann. Sie ist kurzmal Europameisterin geworden, Weltmeisterin geworden, sie ist deutschen Rekord geschwommen, sie ist Olympiavierte geworden in einer Saison. Absolut beeindruckende Entwicklung, hat hier auch diesem Druck standgehalten und darauf lässt sich aufbauen. Es kommt die nächste Weltmeisterschaft, es kommt die nächste Langbahn-Europameisterschaft und so weiter und so fort. Die Sportlerkarriere ist ja jetzt hier nicht zu Ende mit den Spielen in Paris. Sie hat vor allen Dingen ihren Stil gefunden, nämlich über die zweite Bahn zu kommen, gleichfalls ihre Nervenstärke gefunden, vorneweg nicht zu überpacen, sich auch nicht unter Druck setzen zu lassen, wenn dort mal jemand wegschwimmt, sondern zu wissen, die hole ich noch ein auf den letzten 15 bis 20 Metern. Da arbeite ich mich ran, Zug um Zug. Die Bahn jetzt hier war vielleicht auch einfach nur 5 Meter zu kurz, dann hätte sie die Chinesin gehabt. Und so ist es der vierte Platz, mit dem sie wahnsinnig zufrieden sein kann. Das wird sie auch irgendwann selber so einschätzen. Und jetzt kommt mal wieder eine Rätselfrage: Wie alt ist Angelina Köhler eigentlich? Und denkt dran, sie hat vor 3 Jahren die Spiele in Tokio verpasst wegen Corona-Infektion, dass sie im Quali-Zeitraum nicht ihre Quali-Norm schwimmen konnte. Also wie alt ist Angie? Es geht ein kleines Preisgeld raus an alle, die 24 Jahre gesagt haben. Das ist mittendrin, das ist die Blüte der schwimmerischen Karriere. Da geht also noch einiges. Die anderen zwei, die sicher ins Finale eingezogen sind, sind Melvin Imodou und Lukas Matzerath. Sicherlich Mixed Feelings für beide. Sie hängen beide ihren Bestzeiten hinterher. Und jetzt wird es ein bisschen statistisch spannend, aber das taten alle Brustschwimmerinnen und Brustschwimmer. Und zwar über die 100 und 200 Meter. Wobei man hier zu Recht nur die männliche Version benutzen könnte. Denn über die 100 und 200 Meter waren sowohl für das Erreichen des Halbfinales, des Finales oder der Medaillen langsamere Zeiten und zum Teil deutlich langsamere Zeiten gefordert als in Tokio vor 3 Jahren. Über die 200 Meter sogar langsamer als in Tokio und in Rio. Und auf einem Niveau mit den Zeiten, die in London 2012 geschwommen worden sind. Also es waren schon zu Recht, zumindest für die Brustschwimmer, für die männlichen Brustschwimmer, langsame Olympische Spiele. Aber, und das muss man sagen, Olympia ist nicht der Wettkampf für Zeiten. Klar, gucken wir alle auf die Uhr, weil das so schön objektiv messbar ist und es war beileibe kein langsames Becken. Es ist der Wettkampf für Platzierungen und Platz 4 für Melvin und Platz 5 für Lukas ist überragend und historisch gut. Punkt. Wir haben in Deutschland aktuell die viert- und fünftbesten Brustschwimmer weltweit. Das ist der absolute Wahnsinn. Beide sind inzwischen auf einem Niveau und das ist absolute Weltspitze. Da muss man auch dazu sagen, dass Melvin nur über das Ausschwimmen überhaupt ins Finale kommt. Im Halbfinale war er zeitgleich mit einem Italiener, dessen Name ich vergessen habe, Walle oder so, die beide dann abseits der öffentlich-rechtlichen Fernsehkameras, Fernsehübertragung in dieses Ausschwimmen gegangen sind, mit dem besseren Ende für Melvin, weil er sich auf der Mitte der zweiten Bahn einen kleinen Vorsprung erschwimmt und den dann mal gerade so ins Ziel rettet. Und da reicht es dann für den vierten Platz und ich glaube auch hier wieder 4 Meter länger und es wäre vielleicht sogar eine Medaille gekommen. Und Melvin wird irrsinnig dankbar sein für Weltcup, für die WM in Doha, für die Europameisterschaften, für all die Erfahrungen, die er dort sammeln durfte, hat er auch selber gesagt. Da sieht man auch, wie wichtig die Erfahrung ist, was ich vorhin schon mal im Trainerteam ansprach. Ja, so ein Norbert Warnatzsch, der schon mehrere Medaillengewinner bei Olympischen Spielen hatte, ist einfach Gold wert. Bernd Berghahn zählt jetzt auch mit dazu. Davon kannst du nur profitieren und lernen. Und das geht nur, du kannst nur gewinnen, wenn du mal hingefallen bist. Und Melvin ist in Doha hingefallen bei den Weltmeisterschaften. Und ist jetzt aber aufgestanden und hat so, so viel gelernt, und hat so riesen Sprünge gemacht. Da wird Lukas sich jetzt überlegen müssen, wie er da eigentlich dranbleibt, damit ihm der Staffelplatz in der Lagenstaffel nicht auf Dauer flöten geht. Und dann geht's weiter mit den Erfolgsstories. Cedric Büssing, der deutschen Rekord im Vorlauf schwimmt, über die 400 Meter Lagen mit wilden drei zeitgleichen sechsten, siebten, achten Plätzen, also drei Schwimmer zeitgleich nach den Vorlaufen 400 Meter Lagen ins Finale reinrücken. Da entgehen die ganz, ganz knapp dem Ausschwimmen. Wenn es eins gegeben hätte bei den 4x200 Kraul, glaube ich, oder 4x100 Lagen männlich, gab es ja auch 9 Finalteilnehmer, weil es kein Ausschwimmen gab. Hier dann vielleicht auch nicht. Schwimmt ins Finale mit seinen 21 Jahren, bis Leonie Mertens ins Finale schwimmt und mit 20 Jahren den Titel als jüngste Finalteilnehmerin abluchst. Nicht aller Zeiten, denn vor 3 Jahren war Isabel Guse schon mal im Finale, damals mit 19 Jahren, darf man nie vergessen, mit 19 Jahren olympisches Finale, egal. Cedric jetzt hier mit 21 Jahren im Finale, Heldwort, schwimmt im Vorlauf, deutschen Rekord, Wahnsinn, auch hier wieder, ja, diesen Druck standzuhalten und auf dem Höhepunkt deutschen Rekord zu schwimmen, nach Eindhoven im April schon anzukündigen, den hole ich mir und zwar noch dieses Jahr, bam, und das jetzt hier abzuliefern, das kann man gar nicht hoch genug einschätzen und da ist noch sicherlich viel, viel Luft, wie bei allen Lagenschwimmern, in jeder Lage kannst du dich noch irgendwie ein bisschen verbessern und dann geht's in der Summe auch wirklich vorwärts. Hat im Finale dann Wasser geschluckt, wird abgeschlagen, Achter, das war ein bisschen traurig, aber hat eh keiner mitgekriegt, weil alle auf Lian Marchand geguckt haben. Irgendwo zwischen Ende Delfin, Anfang Rücken hat er Wasser geschluckt. Das sieht man an den Zeiten ziemlich gut, weil im Bild war es nicht zu sehen. Spielt aber gar keine Rolle. Du hast diesen Einmarsch, du hast diesen Finalplatz. Sicherlich auch einer, mit dem nicht zu rechnen war, von Platz 15 hier ins Finale zu schwimmen. Aller Ehren wert, Chapeau, Hut ab. Und eigentlich fast ein bisschen schade, dass er jetzt wieder irgendwann in die USA nach Indiana rüber verschwindet. Ebenfalls ein wahnsinnig gutes Meeting hatte Sven Schwarzer über die 800 Freistil seine Hauptstrecke ins Finale einzieht, dort mit Platz 5 in 7:43 seiner drittschnellsten Zeit ever anschlägt und nach Doha und der U23 EM ist es erst das dritte internationale Highlight für Sven und da sieht man vielleicht, wie gut nationale starke Konkurrenz auf so etwas vorbereitet, weil das ist nicht gewöhnlich, aber wenn du hier wieder und wieder gegen einen Romanchuk, gegen einen Wellbrock, gegen einen Klemet, gegen einen Mertens antrittst, wo du weißt, wenn ich vorne mitschwimmen will, dann muss ich hier schon internationales Niveau anbieten, um konkurrenzfähig zu sein, dann hilft dir das am Ende auch bei diesen Olympischen Spielen und der löst die Aufgabe mit diesem Finale wahnsinnig souverän, weil er sein Rennen durchschwimmt. So hält sich relativ lange auf Platz 5 und hält dann auch dem Angriff des Lokalmatadors David Orby, dem Franzosen, dort stand. Beide werden zeitgleich auf den 5. Platz am Ende gelistet sein. Das ist wirklich cool und man merkt da auch bei Sven einfach, wie er jede Sekunde dieses Rennens genießt, jede Sekunde auch außerhalb, beim Einmarsch, im Anschluss daran. Echt schön und das auch auf dieser Bühne, dass er da ins Finale kam und sicherlich auch mit einem breiten Grinsen und viel Selbstbewusstsein diese Saison abschließt. Die 1500 Meter Freistil sind Platz 10, 14:51, komischer Vorlauf neben Florian Wellbrock und die anderen waren dann irgendwann auch relativ weg, merkwürdig, schwamm drüber, die 800 Freistil waren die Hauptstrecke und da hat er wirklich überzeugt. Das bringt uns aber die 1500 Freistil zum größten Fragezeichen des deutschen Schwimmens, nämlich zu Florian Wellbrock. Der 800 Meter Auftritt, den fand ich irgendwie noch okay, auch wenn das das Ausscheiden im Vorlauf war und ein bisschen anders lief, sicherlich als noch in Tokio, muss man aber auch sagen, dass die 800 Kraul einfach ein anderes Rennen geworden sind und das ist schon irgendwie verzeihlich, damit konnte ich fein umgehen, so das war in Ordnung für mich von außen, weil das auch nicht so schlimm aussah oder nicht verkehrt aussah. Und dann kommen die 1500 Meter Freistil und da läuft bis 500 Meter alles nach Plan. Und dann ist es auf einmal ein bisschen wie bei Space Jam, als die Monster kommen und den besten Basketballern der Welt das Talent absaugen. Und dann treffen die keinen Freiwurf mehr und wissen nicht, wo sie hinlaufen müssen auf dem Feld. Und so ähnlich sah das hier auch aus, als wäre irgendwo zwischendrin hätte Florian seine Schwimmfähigkeiten verloren und würde sich mit dem Seepferdchen über Wasser halten. Das klingt jetzt vielleicht sehr gemein, aber es soll ein bisschen humoristisch illustrieren, was hier eigentlich stattgefunden hat. Weil es ist nicht zu erklären. Also es waren ja alle Sprachen, ich meine, das Floden verschwindet, ist klar, da ist ja überhaupt kein Bock, wenn du keine Erklärung hast dafür und was willst du auch sagen? So, du sagst, bei einer deutschen Meisterschaft ist geil, du wirst in Doha Vize-Weltmeister, fühlt sich gut an, Trainingsserien super, schwimmst AP-Race in London, sagst, oh, super Zeit, alles im Rahmen, ich bin überrascht, dass das hier so gut läuft. Und dann fliegst du nach Paris, kommst dort an Und auf einmal läuft es so gar nicht. 15:01. 15:01 ist eine absolute Vollkatastrophe. Also 15 Minuten sind Zeiten, da sind wir seit 10 Jahren von weg. So, damit brauchst du nicht mehr ankommen. Und es ist völlig unklar. Sagt auch Bernd Barkan, der danach zumindest noch ein bisschen Rede und Antwort gestanden hatte, so in den Zitaten, in den Artikeln, wenn man dem Glauben schenken darf, und gibt keinen Grund, das nicht zu tun, der sagt, wir wissen es nicht. So, wir können es uns nicht erklären. Und da kann man wohl schon mal aus einer reinen Logik folgend festhalten, wenn es nichts Körperliches ist, wenn die Laktatwerte fein sind, wenn die Sauerstoffaufnahme fein ist, wenn die Pulswerte fein sind, wenn die Erholung stimmt, wenn die, kann man ja alles messen, kann man ja alles bestimmen. Dann kann es nur noch einen Grund geben, wo das Problem liegt, nämlich oben im Kopf. Und auch der Punkt, völlig wertfrei. So ist es. Wir würden auch über Muskelkater reden, dann müssen wir auch drüber reden. Passt da irgendwas mental nicht? So bricht der Druck auf einmal über ihm ein und der verkrampft, so wie Lukas auf den letzten 20 Metern 400 Freistil. Muss man sich mit auseinandersetzen, so. Aber wir können mal festhalten, wenn Flo nicht ins Rutschen, ins Gleiten kommt, nicht diese hohe Wasserlage entwickeln kann und beibehalten kann, dann fehlt ihm der essentielle Teil, der seinen Stil ausmacht. Er ist kein Praltrainieri, der sich 1500 Meter durchs Wasser prügelt und dort irgendwie ankommt und dann Dritter wird oder Zweiter, weiß ich nicht mehr, was er geworden ist über die 1500 in diesem Weltrekordfinale. So ist Florian nicht, so schwimmt er nicht, ist nicht sein Stil. Der macht das über eine Länge, über was, über Eleganz, über dieses wahnsinnig, wahnsinnig schöne Schwimmen, das ihm, da gibt es keinen Zweiten, der das so macht in der Weltspitze. Und er kann das auch schnell. 500 Meter, 1500 Meter lang. Ist in Doha noch eine 14:44 geschwommen. 2022 in Budapest Vize-Weltmeister über die 800 Meter geworden. Dritter über die 1500 in der 14:37. Beide Zeiten aus Budapest 2022 hätten hier in Paris für Bronze gereicht. Es ist nicht so, dass Flo das nicht kann. Er konnte es hier bei diesem Wettkampf nicht abrufen. Punkt. Und da müssen alle in sich gehen und sich überlegen, warum, woran hat das gelegen? Wir werden sehen, was die 10 Kilometer am Ende der Woche, jetzt am 9. August, noch bringen. So, wenn Flo da mit einem Olympiatitel nach Hause geht, was ihm zu wünschen wäre, was wozu er auch, glaube ich, auf jeden Fall das Zeug hat, gerade im Freiwasser, auch wenn man ihn da vielleicht ein bisschen nerven kann, aber egal, dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Dann ist es wieder so ein Proof of Principle und so ein klassisches. Ja, ich möchte fast sagen, daran kann man sich, sollten wir uns vielleicht gewöhnen ein bisschen. Ein Florian Wellbrock, ich habe keine Ahnung, was passiert, das sehen wir nach den ersten 200 Metern Wettkampf. Punkt. Davon gab es ja inzwischen ein paar. Nun ja, wen gab es sonst noch, der hier im Wasser so rumgeschwommen ist für den Deutschen Schwimmverband? Ein Rafael Miroslav hatte insgesamt drei Starts, zweimal ins Finale geschwommen, nämlich mit der 4x100 Freistilstaffel und der 4x200 Freistilstaffel, einmal ins Halbfinale geschwommen über die 200 Meter Freistil. Sicherlich auch ein Meeting, mit dem er rein auf dem Papier sehr, sehr zufrieden sein wird. Gerade die 100 Freistilzeiten waren ganz, ganz stark. Die 200 Meter Freistil waren jetzt irgendwie nicht so dolle. In der Staffel ist 1:46,3 im Einzel, 46,8 und 47,3 im Halbfinale. So ein bisschen das Thema, glaube ich, von der WM in Doha, wo er auch das hohe Anfangstempo nicht zum Ende hin durchschwimmen konnte. Das ist sicherlich die Hausaufgabe für die kommende Saison, da etwas stabiler zu werden. Aber es ist ein Riesenschritt passiert. Ganz essentieller Bestandteil von den beiden Staffeln und auch im Einzel. Glaube ich schon sehr, sehr gut. Ein Olli Klemetz schwimmt ins 400 Freistilfinale auf Platz 8, 3:46,6. Im Finale dann ist die drittschnellste Zeit jemals für ihn geschwommen. Gibt's auch wenig zu meckern. Alles super, alles toll. Erste Mal Olympia, direkt ins Finale. Jetzt kommen noch die 10 Kilometer. Ich denke mal auch zu Recht auf die 800 Meter verzichtet, gerade weil die 10 Kilometer mehr Fokus haben sollten. So ist es. Ein Artem Selin scheidet im Vorlauf aus. Das war zu erwarten. Alles andere völlig illusorisch. Die Zeit kann man noch drüber reden. Aber es war wohl zu vernehmen, dass da hier ein Trainerwechsel stattgefunden hat, dass er sich wegorientiert hat aus den USA von dort und jetzt zu Sander Canzelles sich dort in die Hände begeben hat, ein ausgewiesener Sprintcoach. Das ist natürlich wild, das jetzt so direkt vor den Olympischen Spielen zu machen. Da kann noch nicht viel passiert sein. Da hat einiges noch nicht gestimmt, aber können wir mal von ausgehen, dass sicherlich etwas mehr Stabilität reinkommen wird und da zukünftig über die 50 Meter hoffentlich noch mal ein bisschen was geht. Vielleicht noch eine Sache, über die wir uns klar werden müssen und wo ich auch noch mal vehement dafür sprechen möchte und vielleicht demnächst auch mehr Statistiken bereit habe. Aber 50 Meter und 100 Freistil sind ein völlig anderes Rennen. Punkt. Ein Florent Manodou, 50 Kraul Bronze gewonnen bei Olympia, war nicht kein Bestandteil der 4x100 Freistilstaffel von den Franzosen. Da sind vier andere geschwommen und ist in der Lagenstaffel auch nur eingesetzt worden, weil Maxime Grousset unbedingt Delfin schwimmen musste. Dann war dort ein Platz frei. Dass das anders ist als 50 Meter, hat er dann aber auch erfahren gegen die 100 Meter Freistil-Spezialisten. Cam McEvoy hat gewonnen, ein Ben Prout ist Zweiter geworden über die 50 Freistil im Einzel. Beide nicht mal über die 100 Meter am Start. Also weiß jetzt nicht, wie das bei den anderen aussieht. Ne? Sarah Sjöström wird jetzt jeder ins Feld führen, okay. Auf der anderen Seite wieder, ja, bei den Frauen sieht das möglicherweise noch ein bisschen anders aus. Ne? Shayna Jack ist auch die 100 Meter geschwommen. Sarah ist auch die 50 und die 100 geschwommen. Oh, jetzt interessiert es mich doch. Jetzt gucke ich nach. Jetzt müsst ihr wieder damit leben, dass André wild im Internet was raussucht und googelt. Aber Sjöström hat gewonnen. Maggie Harris, weiß ich nicht, ob die 100 Kraul geschwommen ist. Yufei Shang ist Dritte geworden. Die ist, glaube ich, auch geschwommen. Gretchen Walsh kann auch die 100 schwimmen. Vasek, Klancha, Wu und Shayna Jack, na, die ist Achte geworden. Okay, da sieht es ein bisschen anders aus. Aber bei den Männern gucke ich auch nochmal schnell nach. So viel Zeit muss sein. Ben Prout haben wir schon. Ach nee, das ist hier das Falsche. Warte. Event Summary, da haben wir es doch. McEvoy gewinnt, Proud, Manodou, alle keine 100 geschwommen. Josh Liendo kann die 100, Kolomeev glaube ich nicht, Caleb Dressel ist auch keine 100 geschwommen, Leonard Deplano kennt kein Mensch, Jordan Crooks ist auch keine 100 geschwommen, der kann auch plus 50 Meter schwimmen. Also bei den Männern gibt es schon diese absolute Fokussierung auf die 50 Meter und das wird sich weiter so fortsetzen. Also wir dürfen nicht damit rechnen, dass aus Atem ein Kandidat für 4x100 Freistilstaffel der Deutschen erwächst. Das wird nicht passieren. 50 Meter Spezialist und dann zeig in Deutschland mal, wie wir 50 Meter Freistil schwimmen können. Hat Damian Wirling damals schon erkannt, der gesagt hat, 100 mache ich nicht mehr, ich konzentriere mich auf die 50. Kam dann hier mit der Trainingsmethodik nicht klar, anderes Thema. Ausscheiden im Vorlauf gab es außerdem für KG Winkler, Ole Braunschweig, Marek Ulrich, Julia Mozinski. Sicherlich gerade bei Ole und Julia, die beiden hatten sich schon einen Weg ins Halbfinale ausgerechnet. Für Marek nach diesen wahnsinnig emotionalen deutschen Meisterschaften hätte es mich schon extrem überrascht, wenn er ins Halbfinale schwimmt, zumal da durchaus eine etwas ambitionierte Zeit möglich gewesen, nötig gewesen wäre. KG Winkler, der hat seine erste Olympia-Erfahrung gesammelt und da gab's das ist sicherlich ein Thema, das nochmal woanders aufbereitet werden müsste, seine Nominierung hier an dieser Stelle, das war, schwierig, sagen wir mal so. Er hat keinem einen Startplatz weggenommen, das wäre noch die Krönung gewesen, er hat auch Luca den Staffellagen-Delfin-Startplatz da nicht weggenommen, auch ganz, ganz wichtig, können wir später mal drüber reden. Ole erfüllt sich am Ende noch den Traum vom Olympiafinale mit der Lagenstaffel. Ich denke mal, das ist die ganz, ganz wesentliche Erkenntnis, die hier für ihn übrig bleibt. Ansonsten ist er weiterhin schnell unterwegs, hat aber einfach Probleme, das beim Höhepunkt wirklich abzurufen. Eine Arbeit nochmal für ihn und Lasse Frank, dass sich das in Bahnen lenkte, wo auch Ole dann beim Höhepunkt fähig ist, das ins Wasser zu bringen, was er in der Qualifikation kann. Marek macht sein letztes 100 Meter Rückenrennen, zumindest auf der Langbahn, eine DMS gibt's ja noch, vielleicht sehen wir ihn da im Dezember bei den deutschen Mannschaftsmeisterschaften nochmal. Und bei Julia, im Wesentlichen auch eigentlich unerklärlich, sah sehr schwer, sehr schwierig aus, die 200 Meter Freistil sind dann auch undankbar, wenn die nicht rutschen oder wenn die nicht laufen, wenn es da nicht eine gewisse Lockerheit gibt, dann funktionieren die einfach nicht, das war hier so im Wesentlichen verzeihlich mit 24 Jahren, ersten Olympischen Spiele, auch da, es kommt eine WM in Singapur, es kommen nochmal Europameister und so weiter und so fort. Also da ist es, Sportlerleben ja noch lange, lange, lange nicht vorbei. Und so waren das einfach ganz viele positive Eindrücke, die hier waren. Und zwei Sportlerinnen fehlen noch, nämlich Leonie Mertens, die ins 1500 Freistil Einzelfinale schwimmt. Sicherlich auch für sie eine emotionale Achterbahn, genauso für die letzte noch fehlende Sportlerin. Lukas Olympiasieg am ersten Tag nimmt sie extrem mit, das sieht man. So mit allem, das Bronze von Isabelle über die 1500 Meter auch, darf jetzt nochmal im Freiwasser ran über die 10 Kilometer, aber, und das ist der wichtige Punkt, etabliert sich mit 20 Jahren in der Weltspitze und tritt damit so ein bisschen die Nachfolge von Isabel Gose an, der das vor 3 Jahren in Tokio gelungen ist. Sie war die jüngste Schwimmerin in diesem 1500 Meter Freistilfinale. Punkt. Da ist also noch viel, viel, viel möglich. Gerade mit Isabel als Trainingspartnerin geht da noch richtig, richtig viel. Und da kommt auch noch eine dritte mit dazu zur neuen Saison in Magdeburg. Also das waren, glaube ich, auch durchaus bis hierhin schon sehr erfolgreiche Wettkämpfe für Leonie und an der Stelle. Zu guter Letzt müssen wir noch über Anna Ehlen sprechen, denn auch für sie gilt das Gleiche wie für Joscha und Luca. Wo geht's denn jetzt eigentlich hin nächstes Jahr, nächste Saison? Denn nach Florian ist sie auch das zweite Fragezeichen. Im Vorlauf ist sie über die 100 Meter Brust eine 1:07:00 geschwommen. Das liegt so im Bereich ihrer Saisonbestzeiten. 1:06:81 war das. Jetzt hier mit Staffelstart kann man vielleicht noch eine sagen, eine 1:07:04. Ist nicht das erste Mal, dass da im Vorlauf eine etwas schwächere Zeit steht, WM Fukuoka. Wir erinnern uns mit den Rückenschmerzen und so weiter und so fort. Und da denkt man schon, boah, das könnte echt ein schwieriges Feld werden. Und dann kommt diese Lagenstaffel am Ende. Und nachdem du denkst, für Anna Elend, naja, seit 2 Jahren nicht mehr so schnell gewesen und zwar deutlich langsamer sogar, wie geht's denn jetzt weiter so? Welche Gedanken hast du da überhaupt als Sportlerin? So, wie machst du mit deiner Karriere weiter? Ist ja auch ein Riesenaufwand dafür, dass du so stagnierst und alles, das stellt man sich, glaube ich, schon die ein oder andere Frage, Wesensfrage. Und dann kommt diese Lagenstaffel am letzten Vorlauftag. Und da schwimmt sie in 1:05:91 ins Wasser. Und ich habe absolut keine Ahnung, wo die auf einmal herkommt. Das ist eine Wahnsinnszeit. Das ist eine irre Zeit, die sie hier schwimmt. Seit 2 Jahren nicht mehr so schnell gewesen, nicht in der Staffel, nicht im Einzel. Und da merkt, da ist jetzt Hoffnung. Da denkst du dir, da glimmt noch, die kann's noch. Sapperlot, die kann's noch. Mit 23 Jahren, ei der Dauz, das ist nicht vorbei. Und jetzt ist halt einfach die große Hoffnung, dass ich glaube, Studium in den USA ist zu Ende, bin ich mir jetzt aber ehrlicherweise nicht so ganz sicher. Die Frage kommt jetzt aber so, wie geht's denn weiter und vor allen Dingen, wo geht es weiter? Offensichtlich ist da noch einiges im Tank und im Köcher. Dann mal los dafür und es wäre zu wünschen, dass da der Brustschwimmnachwuchs rund um Lena Ludwig und Hanna Schneider ja, hier ein Ziel haben, das es dann in den kommenden Jahren anzugreifen gilt. Ja, und sich hier, woran es sich vielleicht auch aufzubauen gilt und von dem es im besten Falle zu lernen gilt. Und so beendet der Deutsche Schwimmverband diese Olympischen Spiele mit einer Gold- und einer Bronzemedaille. Aber dieser Medaillenspiegel sagt ja nicht alles aus. Da guckt man zwar mal drauf, weil sich das so schön zählen lässt und Co. Ich würde einfach viel lieber auch Finale bepunkten. Von mir aus der Sieger 9 Punkte, der zweite 7, 6, 5, 4, 3, 2 und der 8 Platzierte 1 Punkt. Und dann am Ende mal gucken, wie stehen denn die Nationen so an Finalteilnahmen? Ich glaube nämlich, da würde es viel, viel besser aussehen für den Deutschen Schwimmverband. Wenn wir dann noch einen Altersfaktor mit reinbringen, könnte das nochmal einen Sprung nach vorne geben. Und das ist in meinen Augen gar nicht mal unbedingt ein Schönrechnen, sondern das, was wir in der Jugend immer sehen wollen. Wir wollen jugendliche Sportler, viele, die nicht ganz vorne sind, weil sie dann immer akzeleriert sind, sondern wir wollen jugendliche Sportler, die in der Breite überzeugen, die viele Finals sich auf viele Schultern verteilen. Und das ist in meinen Augen das, was hier passiert ist. Das ist in meinen Augen das, was der Deutsche Schwimmverband bei diesen Olympischen Spielen gezeigt hat. Es sind viele Schultern, es sind viele Sportler, viele junge Sportlerinnen, auf die sich die Finalteilnahmen verteilen. Und der Blick in den Medaillenspiegel sagt, oh, wir sind ja irgendwo Rang 10 oder sowas, glaube ich. Und jetzt gucken wir uns mal so vielleicht im überfliegenden Maße an, wer denn da vorne vorweg geht. USA und Australien, alles klar, mannschaftlich überragend, unangefochten an Position 1 und 2 seit Jahrzehnten eigentlich, nicht mehr da vorne wegzudenken, hat viele Gründe, wollen wir jetzt nicht einsteigen. Dann kommen die Franzosen, die viermal Gold gewinnen. Und diese 4 Goldmedaillen gewinnt alle Lian Marchand. Punkt. Dann gewinnen sie noch eine Bronze, also eine Silber und 2 Bronze dazu, aber diese 4 Gold gewinnt alle Lian Marchand. Nimm Lian da raus und es ist ein ganz anderes Team und gar nicht mehr so dieses ganz überragende Team. Und bei der nächsten Weltmeisterschaft möglicherweise oder Europameisterschaft wird das auch zu sehen sein. Dann kommt Kanada, die gewinnt 3-mal Gold. Diese 3 Goldmedaillen gewinnt alle Summer McIntosh. Dazu 2 Silber und 3 Bronze. Ich glaube, die haben nicht eine Staffelmedaille geholt. Dann kommen die Chinesen. Da haben wir viel gesagt über Doping. Kann man ja eigentlich überhaupt nicht. Was willst du da sagen? Mit legalen Mitteln. Dann kommen die Italiener. 2x Gold, 1 Silber, 2 Bronze. Thomas Ceccon, Gregorio Paltrinieri sind hier die beiden, die da die Medaillen holen. Kommt Ungarn, 2x Gold, 1x Silber. Christoph Milak holt 2 dieser Medaillen. Schweden holt 2x Gold, ist ein Medaillenspiegel vor Deutschland. 2x Sarah Sjöström, nimm die raus und die haben ein richtig schwaches Meeting. Die waren überhaupt nicht gut. Großbritannien holt 1x Gold, 4x Silber, sind sie vermutlich zutiefst enttäuscht. Die einzige Goldmedaille im 2x200 Freistil-Staffel. Sonst nix. Worauf will ich hinaus? Es sind in der Regel überragende Einzelkönner, die Medaillen aus den Becken fischen. Summer McIntosh, Leon Marchand, Yufei Shang, Christoph Milak, Sarah Sjöström. Den haben wir im Moment nicht, das muss man auch ganz deutlich sagen. Aber so überragende Einzelkönner ist ja nichts, worauf du dich verlassen kannst. Du kannst nicht sagen, jede Generation hat einen überragenden Einzeltalent, der uns 3, 4 Medaillen bei Olympia holt, sondern du möchtest ja eine Breite haben, wo das von vielen kommt. Und da waren wir ganz, ganz vorne dabei. Für mich sind es aktuell Isabel Gose, Lukas Mertens, die das Team tragen mit einer überragenden Konstanz über Jahre hinweg. Punkt. Dahinter viel Breite, zum Teil sehr jung. Cedric Büssing, Angie Köhler, Imodou, Matzerath, Leonie Mertens, Sven Schwarz, Joscha Salcho. Es kann nicht alles klappen bei so einem Highlight, bei so einem Highlight-Wettkampf. Es können nicht alle überzeugen. Es gab auch Rennen, die nicht so erfolgreich waren. Das gehört aber dazu. Und wir reden inzwischen davon, dass sichere Medaillen oder Finalkandidaten wie Florian Wellbrock oder Anna Elend hinter den Erwartungen zurückbleiben. Und obwohl das passiert, obwohl ein Flo keine Medaille gewinnt, kein Finale schwimmt, obwohl Anna Elend nicht ins Finale vordringt, möchte es jetzt gar nicht an ihr festmachen, Finale war da vielleicht eh vermessen, egal. Steht das deutsche Team so gut da wie seit 20 Jahren nicht mehr. Und das illustriert einfach, aus welcher Basis wir hier schöpfen. Und da sind ja einige noch in den Startlöchern, in den jungen Jahrgängen. Wir erinnern uns an eine Maja Werner, die den Olympiazug knapp verpasst hat. Wir erinnern uns an einen, habe ich vorhin vergessen übrigens, naja, es ist ein Erik Friese, der nicht mit dabei war. Björn Kammann ist nicht faul. Das ist gerade schon angesprochen bei den JDM, auch die dort vorne mit dabei waren. Johannes Liebmann, es ist ein Arne Schubert, der sich regelmäßig zum Höhepunkt hin verletzt. Hanna Schneider genannt, Lena Ludwig genannt, na, bei den Mädels eine Linda Roth, die dann nachrückt. Dann müssen wir gucken, dann wird schon sehr jung, vielleicht mit einer Laura Kohlmann und so weiter. Also da sind viele, die dort hinterher schieben und wo sich irgendwann früher oder später die Etablierten sich auch Gedanken machen müssen im nächsten Olympiazyklus. Nicht zur nächsten Weltmeisterschaft, aber Richtung LA 28. Wird damit sicherlich noch mal einiges kommen. Und es gibt ja auch durchaus Flanken, die echt offen sind im DSV. Die offenen Rückenflanken bei den Frauen, bei den Männern. Ja, bei den Frauen ist der Nachwuchs in den Startlöchern. Ist eine Linda Roth, eine Lise Seidel vergessen, eine Anna Börstler, eine Maja Werner, eine Kylie Wilhelm. Bei den Männern kommt ein Vincent Pasek nach. Ole hat gesagt, ey, das war's auch noch nicht. Das Brustschwimmen bei den Frauen könnte auch noch ein bisschen mehr Konkurrenz vertragen auf dem allerobersten Top-Level, aber da sind auch Mädchen, die nachschieben. 2 Namen habe ich genannt. Und das macht diese Saison eigentlich doch dann am Ende sehr, sehr positiv endend. Noch ein paar allgemeine Notiz, oder Anekdoten oder Themen, die hier bei den Olympischen Spielen aufgekommen sind. Die ersten 4, 5 Tage wurde immer darüber gesprochen, das ist ein unfassbar langsamer Pool. Hier kann man ja gar nicht schnell schwimmen. Ist nur 2,15 Meter tief. Viele Schrammen beim Start auch tatsächlich so über den Boden. Das hat einiges an Justage, glaube ich, gebraucht. Über die männlichen Brustschwimmer haben wir schon gesprochen. Die waren wirklich extrem langsam. Dazu kommt, dass der Pool so flach war, weil es zum einen nicht möglich war, tiefer zu buddeln, weil es ein Rugbystadion ist, konnte man nicht beliebig tief in den Boden reinbuddeln. Das Becken höher zu setzen hätte dazu geführt, dass man vielleicht die ersten Zuschauerreihenränge hätte canceln müssen und sagen müssen, ja, boah, können wir keine Tickets verkaufen, das ist natürlich ärgerlich. Und damit wäre auch den Sportlerinnen und Sportlern ihre Ehrenrunde verloren gegangen. Das war großartig zu sehen, wie sie sich dort abfeiern und abklatschen lassen. Plus, dieser Pool komplett weiß, kontrastarme Wänden und Anschläge hat auch einiges an Justage, glaube ich, benötigt. dass das ordentlich einzuschätzen war. Gerade für die Delfin- und Brustschwimmer ja ein Thema. Insgesamt gab es 3 Weltrekorde, das waren schon weniger als bei den vergangenen Ausgaben. Und wenn man auf die reinen Zahlen blickt und vergleicht mit Tokio, dann kann man gar nicht so einfach sagen, dass der Pool wirklich langsam war. Insgesamt gab es 10 Events bei den Frauen, 10 bei den Männern, in denen ein Halbfinale ausgeschwommen wurde. Bei den Frauen waren in Paris an 4 Fällen Zeiten fürs Halbfinale oder haben Zeiten fürs Halbfinale gereicht, die langsamer waren als in Tokio. Bei den Männern waren es 8 von 10 Events, wo man mit einer langsameren Zeit ins Halbfinale kam als in Tokio. Für das Finale, es gab insgesamt 17 Finals, um sich unter die besten 8 zu schwimmen, war bei den Frauen 8-mal eine langsamere Zeit ausreichend, um ins Finale zu kommen als in Tokio, bei den Männern in 10 von 17 Fällen. Um eine Medaille zu gewinnen, 17 Events insgesamt, inklusive der Staffeln, um eine Medaille zu gewinnen, haben bei den Frauen in 6 Fällen langsamere Zeiten gereicht als in Tokio, bei den Männern in 8 von 17 Fällen. Da kann man jetzt draus machen, was man will, so auch zu den Vorjahren habe ich die Statistiken noch nicht da, aber das sind erstmal die nackten Zahlen. Im Wesentlichen, glaube ich, hinten raus hat sich gezeigt, so langsam war der Pool gar nicht. Könnte man nochmal nach Tagen aufschlüsseln, bliblablub. Gab 3 Weltrekorde, 100 Freistil, 4x100 Lagen und 1500 Freistil. Das war alles Richtung Ende orientiert, am Anfang tatsächlich nicht. Am Anfang vielleicht auch viel Aufregung und Druck und Stress. Wieder 17.000 Leute, die dich erdrücken. Ja, alle, die nicht American Trials geschwommen sind, haben das zum ersten Mal in ihrem Leben erlebt. Tokio fand ja ohne Zuschauer da. Also das gibt's, glaube ich, viele Begründungen dafür, dass es relativ langsam war. Als zweites noch, was lernt man immer aus solchen Olympischen Spielen? Ich glaube, in den nächsten Jahren wird es eine Veränderung beim Startverhalten geben, vor allen Dingen bei den Sprintstrecken, dass dort länger aufrecht stehen geblieben wird und nicht direkt nach vorne gebeugt, sprich der Muskel in die Dehnung gebracht, hat ein bisschen was Muskuläres zu tun. Das werden wir öfter sehen. Eine Molly O'Callaghan, Lukas Mertens, Sarah Sjöström, Ben Proud machen das alle schon vor. Bis zum Kommando Take Your Marks bleiben sie aufrecht, erst dann geht es runter und dann in den Sprung. Naja, Ben Proud wird nicht umsonst Silbermedaillengewinner, Molly O ist schnell, Lukas war schnell, Sarah war schnell. Könnte ein Trend sein, den wir hier gesehen haben. Und ansonsten über Leon Marchand haben wir alle gesprochen, gewinnt 4 Gold, 1 Bronze, 4 individuelle Goldmedaillen, Bronze mit der 4x100-Lagen-Staffel. Hat sich die Programmänderung vom IOC, von World Aquatics gelohnt, dass der Doppelschlag über 200 Delfin, 200 Meter Brust gelingen konnte für Leon plus 200, 400 Lagen. Eine Schwimmerin, die völlig unter dem Radar war, Summer McIntosh, holt insgesamt 4 Medaillen, 3 Gold, 1 Silber, ohne Staffeln alles, nämlich Gold über 200 Delfin, 200 Lagen, 400 Lagen und Silber über die 400 Meter Freistil. Mit 17 Jahren für mich die Sportlerin, über die hier viel zu wenig gesprochen wurde, die das Frauenschwimmen in den kommenden Jahren absolut dominieren wird. Auch in einer Bandbreite unterwegs, die eine Ariane Titmus zum Beispiel nicht hat, die auch eine Molly O'Callaghan nicht hat. Kommt vielleicht noch die Amerikanerinnen ran mit Kate Douglas oder Gretchen Walsh. Aber auch das möchte ich erstmal sehen. Die meisten Amerikanerinnen oder Amerikaner, wenn die so viele Medaillen gewinnen, sind da immer 3 oder 4 Staffelmedaillen dabei an der Stelle. Über das chinesische Doping ist wahnsinnig viel gesprochen worden. Ich denke mal, das wird noch Kreise nach sich ziehen. Und wenn nicht, dann wird das so oder so tiefgreifende Veränderungen für den Schwimmsport haben. Und damit machen wir den Deckel drauf auf Olympische Spiele, die vor vollen Rängen stattgefunden haben, die bei allen Athleten, Athletinnen glänzende Augen verursacht haben, wo die staunende Münder, offene Münder, wo alle meinten, wow, das ist das Beste, was wir je erlebt haben an Wettkampfatmosphäre. Nehmt dieses Gefühl mit in die kommenden Trainingsmonate, Trainingsjahre. Es kommen die nächsten Highlights, es kommen die nächsten Weltmeisterschaften, dann hoffentlich auch wieder in sportbegeisterten Nationen. Singapur habe ich da Hoffnung zu, dass wir nicht in so schwimmtoten Ländern wie Katar, Abu Dhabi, whatever schwimmen, wo wenig Stimmung ist, weil da sich ja niemand hin verirrt, sondern dass wir den Schwimmsport wieder dahin bringen, wo auch Schwimmhistorie ist, wo Zuschauer sind, die den Athleten das Gefühl geben, etwas ganz Besonderes zu sein und hier die und den Ruhm, die Bühne für ihre Trainingsarbeit zu bieten und dort ihre Früchte auch ernten zu können. Für den DSV, für den Deutschen Schwimmverband waren das wahnsinnig erfolgreiche Spiele. das Ergebnis einer jahrelangen Entwicklung, einer jahrelangen Positiventwicklung, die sich hoffentlich jetzt hier in den kommenden Jahren fortsetzen wird. Für den Swimcast bedeutet das, wir haben nächste Woche noch eine Episode mit einem Interviewgast. Das wird euch die Schuhe ausziehen. Macht jetzt schon mal Werbung. Es ist ein Interview, bei dem ich ein bisschen Tränen sogar im Augenwinkel hatte. Und ihr werdet hören, warum. Das war das tiefste, emotionalste, beste Interview, das ich, also auch diese Offenheit je gehört habe. Wirklich absoluter Wahnsinn, absolutes Must-See, würde man im Fernsehen sagen. Hier vielleicht Must-Hören. Das war unbegreiflich. Wird so ein paar Snippets hoffentlich vorneweg geben. Und dann geht's erstmal in die Sommerpause, in die wohlverdiente, vielleicht gar nicht Sommerpause, ist ja schon fast rum, aber in die Saisonpause. Aber vorher hören wir uns nächste Woche nochmal. Nächste Woche Freitag dann am, was auch immer das ist, der 16., glaube ich. Ja, und allen, die jetzt schon wieder im Becken sind, wünsche ich viel Erfolg, gute Laune im Trainingsbecken, dass euch der Einstieg hoffentlich nicht allzu schwer fällt, dass eure Kameraden euch mit offenen Armen begrüßen, der Trainer neue kreative Ideen mitgebracht hat. Bleibt gesund und munter und lasst es euch gut gehen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao!